Herzlich willkommen zum Sterne und Planeten Podcast. Mein Name ist Sascha Bielert und das ist dein Podcast für inneres Wachstum, Begegnungsqualität und organisationale Entwicklung. Heute spreche ich mit der Gründerin der Berliner Fahrradtaschenmarke Zimmer, Ulrike Heringer. Ulrike hat gemeinsam mit zwei Kommilitonen einfach mal ein Fahrradtaschenunternehmen aus dem Boden gestampft. Ohne Kenntnis von Textil, Design oder BWL-Wissen. Wie und weshalb die drei das gemacht haben und was sie erfolgreich macht, das verrät sie jetzt. Viel Spaß und eine gute Zeit beim Reinhören. Ulrike Heringer, herzlich willkommen im Sterne- und Planeten-Podcast.
Schön. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Du bist ein spannender Mensch, ein spannender Gast. Du bist Gründerin von mehreren Sachen. Du hast im Jahr 2014 mitgegründet das Urbanist-Magazin, ein Stadtmagazin für Mobilität in der Stadt. 2015 hast du Zimmer Fahrradtaschen mitgegründet. 2020 bist du in die Geschäftsführung mit eingestiegen bei Rafu, ganz anderer Bereich, E-Commerce für Bodenbelege, und eigentlich bist du studierte Kulturwissenschaftlerin.
Ja, richtig.
Spannend. Erste Frage an dich. Was haben Taschen dann eigentlich mit Kultur zu tun?
Das ist eine gute Frage. Also ich finde ziemlich viel. Ich kann eigentlich nur sagen, dass mein Studium mir da regelmäßig weiterhilft, besser die Kunden zu verstehen. Ich glaube, ich habe einfach Ethnologie und auch Kulturwissenschaft studiert, weil ich grundsätzlich Menschen in Gesellschaften ziemlich spannend finde und faszinierend, was da alles so entsteht an Dingen, an Kultur, an Objekten. Und ich finde, Taschen und alles, was dazu gehört, eigentlich passt ziemlich gut dazu.
Mhm. Und ihr macht ja nicht irgendwelche Taschen, sondern ihr macht ziemlich, ziemlich stylische Taschen. Kann ich auf jeden Fall allen empfehlen, mal reinzublicken. Wir verlinken das natürlich alles. Ganz offizielle Schleichwerbung. Und ihr habt ihr nennt Zimmer, ne? Die Marke, unter der ihr das macht, heißt Zimmer Fahrradtaschen. 2015 habt ihr die zusammen gegründet, weil ich sage, ihr, du und noch zwei Kollegen, der Till Runge und der Kevin Schön. Da warst du noch im Studium. Erzähl uns mal so ein bisschen, wie kam es dazu? Also ich stelle mir vor, du studierst noch Kulturwissenschaften und dann, bumm, wie kommst du zu der Gründung?
Ja, ja, ja. Ja, ich war zum Master in Berlin, habe da Kulturwissenschaft studiert und bin eigentlich schon immer viel Fahrrad gefahren, also vor allem, um irgendwo hinzukommen, zur Uni oder zur Arbeit oder so. Und da ist mir einfach schon länger in Berlin aufgefallen, dass es irgendwie ziemlich anstrengend ist, mit dem Fahrrad rumzukommen. Es gab irgendwie teilweise ziemlich aggressives Verhalten von allen Seiten und ja, mich hat es einfach lange gestört. Und dabei ist eigentlich Berlin ziemlich perfekt, um da eine gute Infrastruktur aufzubauen. Also es gibt viel Platz und es fahren ja auch viele Leute Fahrrad. Und dann habe ich mit meinen beiden Kollegen, wir haben auch zusammen studiert, haben dann irgendwann beschlossen, wir müssen da jetzt mal was machen. Was macht man dann so als Geistes- und Sozialwissenschaftler? Man startet ein Magazin. Und dann haben wir eben das Urbanist-Magazin angefangen, was sich so rund um Stadt und Mobilität gekümmert hat, haben da auch Veranstaltungen organisiert, aber auch vor allem viel geschrieben, Interviews gemacht. Ja, und irgendwann haben wir dann gemerkt, irgendwann wird man ja auch mal fertig mit dem Studium oder will es werden. Und ja, im ganzen Bereich Journalismus ist es halt relativ schwer, davon zu leben. Und ja, dann haben wir so weiter überlegt, was könnte man noch machen in dem Bereich Fahrrad oder Stadt und Mobilität. Und was uns eigentlich auch schon lange gefehlt hat, waren einfach so Taschen, die man auch als Fahrradtaschen verwenden kann, aber auch als ganz normale Taschen in der Uni oder im Arbeitsalltag. Und dann haben wir aber eigentlich relativ schnell gedacht, jo, das wird irgendjemand anderes wird es schon machen. Die Idee ist ja jetzt nicht total neu. Haben dann weitergemacht mit unserem anderen Zeug und ja, nach einem Jahr oder so gemerkt, irgendwie kommt da gar nichts. Und dann haben wir einfach beschlossen, dann müssen wir es halt selber machen, weil wir uns selber diese Art von Taschen gewünscht haben. Mhm. Ja, und genau, das war natürlich alles ein bisschen naiv gedacht. Also es hat dann doch ziemlich lange gedauert, bis wir wirklich die ersten Taschen auf dem Markt hatten. Und ja, da gab es natürlich auch immer wieder einige Probleme und Tiefschläge und so. Aber grundsätzlich,
klar,
glaube ich, haben wir auch extrem viel gelernt auf dem Weg
dahin. Wie das halt so ist, wenn man überhaupt irgendetwas in die Welt setzt. Ne? Meistens gibt es so ein paar unerwartete Dinge. Lass uns so einen Schritt zurückgehen. Ne? Ihr habt ja, bevor ihr Zimmer-Fahrradtaschen gegründet habt, ihr habt ja jetzt auch eine Filiale beispielsweise in Berlin. Viel läuft aber auch online. Seid da sehr, sehr erfolgreich. Ihr habt unglaublich gute Rezensionen, wenn man sich das anguckt. Man muss ja dazu sagen, keine von denen ist gekauft. Ne? Was mittlerweile nicht so ganz selbstverständlich ist online, aber ihr habt unfassbar gute Rezensionen, wenn man sich anguckt, auch was eure Kunden schreiben, das ist Wahnsinn. Ich fahre nicht so wahnsinnig viel Fahrrad, aber...
Das ist auch wirklich unser allergrößter Stolz, also die Kunden sind, wir haben so ein Glück mit den Kunden, also wir haben, ich glaube, ich hätte nie gedacht, dass wir so nette und ja, einfach so nette Kunden haben. Also man hört ja immer das Schlimmste von Online-Handel oder Online-Firmen, aber wir haben wirklich extremes Glück.
Und mit das hängt sicher auch mit dem zusammen, was ihr tut und wie ihr es vor allem tut. Wenn wir mal so gucken, ne, du sagst, ihr habt alle drei studiert, wart alle drei aus dem Studium bekannt und 2014 sagst du, naja, irgendwie, was macht man so als Kultur- und Geisteswissenschaftler? Man gründet so ein Magazin. Was habt denn ihr da gemacht? Also womit habt ihr angefangen? Nicht jeder fängt ja auf einmal an, ein Magazin zu gründen und plötzlich über Mobilität und Stadt zu schreiben.
Ja, also am Anfang war das schon eher so ein, also es war schon aus ideologischen Gründen, wir wollten einfach was verändern in der Stadt. Es hat uns gestört. Wir haben natürlich, ja, wir haben auch schon verschiedene Städte kennengelernt und gesehen, wie es auch anders sein kann. Und irgendwie wollten wir einfach was dazu machen. Und als, ja, uns ist erstmal, fanden wir, wir wollten es einfach mal loswerden und mal einfach mal unsere Meinung dazu sagen und wir auch irgendwie Analysen und einfach so genau verschiedene Essays dazu schreiben oder wir haben auch viele Interviews gemacht und wir haben das Glück, dass Kevin aus unserem Team auch Informatik also der hat Soziologie und Informatik studiert und für ihn war dann sofort klar, ja, ich setze die Webseite auf, kein Ding. Und da hatten wir natürlich super Glück, dass das dann auch einigermaßen ansprechend aussieht. Und am Anfang war das schon eher so eine bisschen Meinungsplattform und hat sich dann aber auch mehr und mehr entwickelt hin zu wirklich fundierten Analysen und auch politischen Vorschlägen. Und dann haben wir eben auch teilweise Veranstaltungen organisiert. Wir haben mal so ein Fahrradkino organisiert in Berlin. Ja, und da auch und auch viel auf Facebook gemacht und das hat auch ziemlich Spaß gemacht, weil man da viel auch Meinung und Leute zusammenbringen konnte. Also das hat mir eigentlich so am meisten daran Spaß gemacht, weil ich glaube, ich mag einfach wirklich Menschen und mag es, Leute zusammenzubringen und mich mit denen auszutauschen und was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Und ja.
Und dann
das war so der Anfang.
Stell mir vor, ihr bringt immer mehr Menschen zusammen und Menschen werden auch auf euch drei aufmerksam und es funktioniert ganz gut. Und da ist aber immer noch diese Idee, ne, mit den Taschen. Die ist immer noch irgendwie da, ne? Und immer noch diese tolle Verbindung von Tasche fürs Fahrrad, die aber auch schick ist und ich die vielleicht ins Büro mitnehmen kann zum Arbeiten, ist immer noch nicht da. Was? Und an diesem Punkt, was tut ihr da? Wie kommt es dann zu dieser schon crazy Idee, wir machen jetzt eine Fahrradtaschenmarke auf?
Ja, also am Anfang haben wir uns echt auch dafür ein bisschen geschämt, muss ich sagen, weil wir kamen halt aus dieser Geistes- und Sozialwissenschaft und da ist natürlich alles, was so Richtung Unternehmen und wo man auch für Geld verlangen muss und so, ist dann erstmal nicht so gut angesehen. Deswegen haben wir am Anfang sogar auch Zimmer und Urbanist-Magazin extrem getrennt und haben uns da gar nicht getraut, irgendwas zu sagen oder so und haben das erstmal so weitergeführt und dann hatten wir irgendwann aber den ersten Prototyp und haben wir dann am Fahrrad getestet, haben da ewig rumgedoktert.
Was heißt ein Prototyp? Also wie kann ich mir das vorstellen, so ein Prototyp? Wie baut man einen Fahrradtaschenprototyp? Wie geht ihr da dran?
Also bei uns, wir sind ja alle drei keine, also wir können nicht nähen. Wir haben dann am Anfang haben wir teilweise wirklich aus Papier die Prototypen gebaut. Also das war dann so meine Aufgabe. Dass wir die Formen hatten und gesehen haben, wie hängt das am Fahrrad, ist es zu groß, zu klein, funktioniert es einigermaßen? Und dann hatten wir natürlich zeitgleich auch, haben wir viele Nähereien angeschrieben und irgendwann, ja, denen dann halt unsere Designs geschickt und bei einer ist es da geblieben und die haben uns dann eben das Design umgewandelt. Also am Anfang war das wirklich sehr basic, also wir hatten schlecht selbst handgemalte Skizzen dahin geschickt und die haben es Gott sei Dank geschafft, daraus was zu machen. Und es war natürlich extrem cool, wenn man dann so auf einmal aus seiner Skizze wirklich ein fertiges Produkt vor sich sieht. Und natürlich war das dann noch nicht wirklich fertig. Wir mussten dann noch oft was daran ändern, bis es wirklich so weit war, dass wir das auf die Straße bringen können.
Also wirklich so Stift und Papier, DIN A4-Blatt, ihr sitzt da zu dritt irgendwie am studentischen Küchentisch, malt da so ein paar Taschenversionen auf, googelt euch irgendwie eine Näherei, schickt es dahin und dann kommt irgendwas zurück. Kann ich mir so vorstellen?
Ja, so ungefähr. Nur, dass es alles, glaube ich, mindestens ein Jahr gedauert hat, bis es soweit war.
Ja. Ja. Okay, spannend. Und also jetzt kommt da vielleicht so eine ein bisschen noch nicht so ganz marktreif aussehende Tasche zurück von der Näherei. Sprung nach heute. Ihr produziert ja wirklich oder lasst sehr, sehr hochwertige Fahrradtaschen produzieren, mit denen man wirklich in jedes Büro reinlaufen kann. Die Leute fragen, okay, cool, wo kriege ich denn die irgendwie her? Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Ja, also ich glaube, wir haben einfach auch dank unserer Nähereien oder mit denen zusammen haben wir sehr viel uns entwickelt und haben gute Stoffe gefunden, gute Materialien. Wir machen mittlerweile auch fast alles, also wir sourcen auch fast alles selber. Das heißt, wir organisieren alle Materialien, also sei es das Leder, es kommt aus Italien oder das Canvas oder die Haken oder die Metallteile, die Reißverschlüsse. Also eigentlich organisieren wir quasi alles selber und dadurch haben wir auch in der Hand, dass die Qualität stimmt. Wir schicken das dann zu den, wir arbeiten mit zwei Partnernähereien zusammen, schicken das dahin und die haben sich natürlich auch Gott sei Dank weiterentwickelt. Also für die war das auch am Anfang das erste Mal, dass sie eine Tasche genäht haben, die aber hinten auch noch Haken dran hat. Das war auch ein Lernprozess. Ja, aber wir sind da im engen Kontakt und tauschen uns sehr viel aus mit denen und dadurch konnten, glaube ich, beide Seiten sehr viel lernen und haben natürlich auch dank des Kundenfeedbacks, was wir viel bekommen, konnten wir auch neue Modelle entwickeln, die unsere Kunden haben wollten. Also es dauert natürlich alles immer sehr lange, weil wir eine ziemlich kleine Firma immer noch sind. Es dauert oft lange, bis wir wirklich ein neues Produkt entwickeln, aber wir arbeiten ziemlich hart dran, dass wir da mehr und mehr dazu.
Woher bekommt ihr das Wissen? Also ich bin ja immer sehr fasziniert an der Entwicklung, die Menschen in ihrem Leben nehmen. Und ihr drei seid ja alle Kulturwissenschaftler, ne? Also du bist quasi.
Die anderen beiden sind Soziologen.
Genau, Geisteswissenschaftler, Entschuldigung.
Ja,
genau.
Quasi, ja.
Genau.
Ja.
Woher nehmt ihr oder habt ihr das Wissen genommen? Also ihr seid jetzt alle drei Unternehmer und auch schon solide seit vielen Jahren. Wie habt ihr euch das alles beigebracht? Also keiner von euch drei hat ja irgendwie ein BWL, ein VWL, ein was weiß ich irgendwie. Das wurde euch ja nicht sozusagen mit der Muttermilch gegeben. Woher habt ihr euch das ganze Wissen gezogen?
Ja, also ich glaube, ich habe extrem Glück mit meinen beiden Kollegen, weil also so also als Team funktionieren wir einfach extrem gut. Wir haben nach und nach gemerkt, dass wir eigentlich sehr uns gut ergänzen und jeder hat unterschiedliche Interessen, die man aber alle drei braucht, um eine Firma in dem Bereich aufzumachen. Also Kevin ist zum Beispiel, hat schon als Jugendlicher Websites programmiert oder designt für Firmen, für kleine Firmen und Till ist einfach auch sehr interessiert an allem, was mit BWL und Strategie zu tun hat und ich glaube, ich bin ziemlich gut darin, Fotos zu machen, aber auch in allem Kreativen und mit den Kunden. Und auch im Design, wobei das habe ich mir wirklich aneignen müssen irgendwie. Und dadurch haben wir einfach gelernt, wir haben viel gelesen, Podcasts gehört, also ganz praktisch haben wir wirklich uns ziemlich viel angeeignet und auch im Gespräch miteinander, aber auch mit anderen Gründern oder anderen Unternehmern viel gelernt.
Ja. Ist es dir irgendwann in den Sinn gekommen, überhaupt, ich sag mal, normal zu arbeiten? Also in Anführungsstrichen irgendwo in irgendein bestehendes Unternehmen zu gehen als Angestellte? Oder war das überhaupt gar keine Option?
Ja, also es war nicht wirklich eine Option. Also ich konnte mir das schon von Anfang an ziemlich schlecht vorstellen, einfach ja, so einen 9-to-5-Job zu machen und da relativ wenig dran zu hängen. Mhm. Wobei ich muss auch sagen, ich konnte mir auch nicht vorstellen, Unternehmer zu werden. Mein Vater ist zum Beispiel Unternehmer und also von dem haben wir jetzt ja auch diese Mattenfirma übernommen.
Genau, kommen wir gleich noch. Ja. Mhm.
Genau. Und das konnte ich mir auch als Jugendliche überhaupt nie vorstellen, weil es mir, also er arbeitet zum Beispiel sehr, sehr viel und ja, das konnte ich mir auch einfach nicht vorstellen, aber irgendwie hat es jetzt so funktioniert, dass ich da, glaube ich, einen Weg gefunden habe, ohne mich tot zu arbeiten, trotzdem viel Freiheit zu haben. Und ja, es kann auch sein, wir haben, glaube ich, alle drei, also in unserem Gründerteam haben schon so ein bisschen anti-autoritären Charakter. Mhm. Also wir haben, glaube ich, schon sehr starke Probleme, uns von anderen Leuten was sagen zu lassen, auf unterschiedliche Art und Weise. Und ja, das hat, glaube ich, ganz gut gepasst.
Jetzt, genau, wir kommen gleich noch zu Rafoo, das ist ein E-Commerce für Bodenbelege, was ihr jetzt auch zu dritt wiederum als Geschäftsführung übernommen habt von deinem Vater. Vorher aber vielleicht noch, wieso eigentlich zu dritt? Ja? Also ihr macht ja alles zu dritt, sowohl die Zimmer-Fahrradtaschen macht ihr zu dritt, jetzt Rafoo, ne, die neue Unternehmung, die ihr übernehmt, macht ihr auch zu dritt. Wieso eigentlich zu dritt und wie funktioniert so eine Dreier-Konstellation unter euch?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Also ich finde, zu dritt ist eigentlich eine ziemlich gute Größe, um was zu gründen. Also ganz alleine oder zu zweit hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht, weil also es tut gut, wenn man so im Dreieck viele Dinge so besprechen kann oder den Ball nicht nur hin und her spielt zum Beispiel, sondern so zu dritt. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, der eine davon ist auch mein Mann. Und wir haben auch von Anfang an, hat es irgendwie ganz gut geklappt.
Wird ja noch schwieriger, könnte man sagen,
so
oder?
Im Austausch, ja, das stimmt. Aber irgendwie, ich glaube, Kevin kommt da gut mit klar. Hm. Und wir schaffen es irgendwie, uns ja zu dritt ganz gut abzusprechen. Jeder hat, also wir haben auch manchmal, dass wir Dinge zum Beispiel nur zu zweit machen müssen oder machen. Und ja, das passt eigentlich immer wunderbar.
Super. Und was, also wenn du jetzt mal so ein paar Jahre zurückspringst und schaust, so deine Kommilitonen, die bekommen irgendwie mit, hoch, die Ulrike, die fängt jetzt irgendwie an, Unternehmerin zu werden. Was macht denn die irgendwie da? Und auf heute springst, ne? Also Ende 2020. Was ist denn die Frage? Hat sich irgendwie so die Resonanz verändert im Laufe der Zeit? Oder wie schaust du sozusagen auf die auch berufliche Entwicklung deiner Kommilitonen? Und was glaubst du, wie schauen die eigentlich auf deine berufliche Entwicklung?
Also ich glaube, am Anfang hatte ich wirklich auch teilweise ein Problem, darüber mit Kommilitonen zu reden, weil das war einfach so unverständlich für viele. Alles, was mit Unternehmen, Unternehmertum, Entrepreneurship oder so zu tun hat, ist einfach in Geisteswissenschaften schon noch sehr weit weg. Und von dem her waren wir eigentlich in dem ganzen Bereich schon immer auch Außenseiter. Aber mittlerweile, ja, also ich kann es für mich gut, es macht alles Sinn, so wie es gelaufen ist und fühle mich damit wohl.
Spannend, wir hatten eine Sprachwissenschaftlerin, auch aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich, die Simone Burrell, die etwas sehr, sehr Ähnliches sagte wie du, dass es ihr total fern lag, irgendwie mal unternehmerisch tätig zu werden, dass es auch ein sehr, sehr großes Problem ist, in den Geisteswissenschaften überhaupt die Vorstellung, ins Unternehmertum reinzuspringen. Bei ihr gerade als Frau, also siehst du da irgendwelche, also gibt es da irgendwas, wo du sagst, für mich als Frau nochmal irgendwie eine andere Nummer, überhaupt Unternehmerin zu werden. Ist ja gerade jetzt auch, ne? Frauen und Unternehmertum seit einigen Jahren sehr, ja, ich sag mal, wird pointiert diskutiert.
Ja, also ich glaube, also in Geisteswissenschaften ist man keine Ausnahme, wenn man eine Frau ist. Also da sind ja, ich weiß nicht wie viele, aber 80% Frauenanteil ungefähr. Also da ist es, ist es ja egal. Aber ich glaube, wir haben uns grundsätzlich immer, was wollte ich sagen? Achso, wir haben uns immer irgendwie als Außenseiter empfunden im Unternehmertum. Und es gab auch jetzt seitens der Uni ziemlich wenig Unterstützung. Aber ich glaube, das war jetzt gar nicht mit böser Absicht, sondern einfach dadurch, dass es so wenig Vorbilder oder andere gab, die sowas auch gemacht haben. Aber als Frau würde ich, also klar, manchmal merke ich schon, ich bin irgendwie hier die Einzige oder so. Wobei es in dem ganzen Fahrradbereich ist es, glaube ich, nochmal was anderes. Da sind schon noch sehr viele Frauen und alle sind sowieso ziemlich nett zueinander und es ist wenig Ellenbogengesellschaft. Aber ja, ich fühle mich manchmal schon als Außenseiter, aber ich weiß nicht genau, ob das daran liegt, dass ich eine Frau bin oder dass ich Geisteswissenschaftlerin bin oder was auch immer. Also das ist aber auch teilweise gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich würde das jetzt gar nicht als Nachteil sehen, sondern man fällt dann dadurch natürlich auch mehr auf und kann es auch positiv nutzen. Also das hat auch schon Vorteile.
Mhm, auf jeden Fall. Ich habe häufiger Gespräche, wo Menschen aus Organisationen, die teilweise schon sehr, sehr lange eine Karriere in Konzernen oder einfach in Unternehmen gemacht haben, so ein bisschen, wie soll ich sagen, bewundernd bis teils neidisch mir gegenüber artikulieren, ach, wow, ich wäre ja auch so gerne selbstständig oder Unternehmer, aber ich traue mich das irgendwie nicht. Ne? Wie hast du denn das gemacht? Oder ach, ja, das ist alles irgendwie so ein, wie sagt man, so ein böhmisches Dorf, ne, mit, oder ein Buch mit 7 Siegeln oder die ganzen anderen Phrasen noch. Ne. Jetzt, wenn ich dir zuhöre, ne, stelle ich gedanklich so Folgendes fest. Ne, da hat eine Geisteswissenschaften studiert und ist in einen komplett anderen Bereich gegangen. Ne. Also du hast weder irgendwie, weiß ich nicht, Design irgendwie gemacht, hast da keine riesen Kenntnisse mitgebracht. Ne. Das war alles nicht da und ihr zu dritt habt euch das alles selber erarbeitet. Ist das vielleicht einfach übertrieben, was viele Menschen glauben, was man überhaupt mitbringen muss, um Unternehmer zu sein?
Also ich würde sagen, ja. Also ich wurde auch schon zigmal gefragt, darf man das einfach? Also muss man da nicht ein Zertifikat haben oder muss man nicht BWL studieren oder so? Also ich weiß nicht, ob das jetzt so eine deutsche Sache ist, aber dass man oft irgendwie um Erlaubnis fragt, also ob man sowas überhaupt einfach darf. Und das ärgert mich auch manchmal, weil ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, ich habe jetzt was verpasst, weil ich nicht BWL oder so studiert habe oder so. Also ich glaube, es wird überschätzt, was wirklich der BWL-Anteil an dem Ganzen ist, sondern es ist, glaube ich, wichtig. Klar, man darf die Zahlen nicht aus dem Blick verlieren und man muss schon sich da was draufarbeiten. Aber es ist auch nicht alles BWL, es ist auch nicht alles Webdesign oder Informatik oder, also es ist von allem etwas und ich glaube, man muss halt einfach offen sein, sich was anzueignen und was zu lernen und dann, ja, genau, dann glaube ich, kann man schon fast alles irgendwie lernen, vor allem wenn man ein richtiges Team hat, mit dem man sich halt auch die Aufgaben aufteilt.
Ja. Ich finde euer Beispiel deswegen so klasse, weil es so mitten aus dem Leben ist und ihr zu dritt auch kein Elon Musk irgendwie seid, ne? Der, weiß ich nicht, PayPal gründet und dann Billiardengeschäft und IQ von 190 oder keine Ahnung was, sondern ihr seid alle drei sehr zugängliche, bodenständige, normale Menschen, die man irgendwie, stelle ich mir vor, eigentlich in jeder Kneipe antreffen kann. Nur mit dem Unterschied, dass ihr halt jetzt mehrere Unternehmen führt. Ne? Was mich auf Rafu bringt. Das ist euer nächstes, ja. Also schon angedeutet, da Rafu, ein E-Commerce-Unternehmen, das Bodenbelege vertreibt. Also wieder ein Bereich, ich glaube, keiner von euch dreien ist irgendwie originär Handwerker gewesen. Wieder wahrscheinlich für euch alle drei komplett neues Terrain, wo ihr einfach reinsteigt und das Geschäft übernehmt, oder?
Genau, also vielleicht dazu nochmal, wir haben Mitte 2020 die den E-Commerce, das E-Commerce-Unternehmen von meinem Vater übernommen. Aber ja, jedenfalls, genau, sind wir da seit Juli jetzt im Geschäft und versuchen so nach und nach, ja, da die Firma zu übernehmen und meinem Vater die Rente zu bezahlen. Genau, und also das passt eigentlich insofern ganz gut zusammen zu den Fahrradtaschen, weil wir, also beides ist irgendwie saisonal. Also bei den Taschen ist klar der Sommer unsere Saison und Januar, Februar können wir eigentlich zumachen. Und bei den Matten, also es sind viele so Fußmatten, aber auch für die Industrie, so Anti-Rutschmatten und solche Sachen. Und das ist halt vor allem im Winter Geschäft. Und deswegen passt es eigentlich ganz wunderbar zusammen. Und klar, es ist jetzt am Anfang ziemlich viel und man muss erstmal überhaupt da reinkommen und auch verstehen, worum es geht, Kunden verstehen. Ja, das ist halt, Till hat es mal, glaube ich, so formuliert, wie wenn man irgendwie mitten auf der Autobahn die Reifen wechselt, wenn man so auf einmal so was Neues übernimmt. Also das ist was ganz anderes als bei Zimmer, wo wir eigentlich 5 Jahre Zeit hatten, auch zu verstehen, wie sind die Kunden, wie können wir, was für Produkte wünschen die sich und auch das alles, also auch die Partnerschaften aufzubauen. Da hatten wir einfach viel mehr Zeit und jetzt ging das wirklich so auf Schlag, dass wir da reinkamen und auch reinkommen mussten und sofort loslegen mussten, ja.
Ja, und du sagst das so unaufgeregt und das schätze ich ja auch so hier in unserem Gespräch gerade, dass du es so unaufgeregt tust. Viele andere würden sagen, was, Bodenbelege habe ich ja gar keine Ahnung und so wie ich dich im Vorgespräch verstanden habe, hat auch tatsächlich vorher von euch niemand richtig Ahnung gehabt von diesen ganzen Bodenbelag-Sachen. Also ihr eignet euch das alles an, ja, und ich glaube, viele andere an deiner und eurer Stelle würden sagen, huch, ich habe ja nur eine Ausbildung, das reicht doch nicht. Ja? Ich muss noch eine Weiterqualifizierung machen oder, weiß ich nicht, noch ein bisschen Berufserfahrung dazu sammeln oder mal ein halbes Jahr Vollzeit da mitarbeiten oder. Und ihr macht das alles. Das finde ich schon, ist wirklich das Besondere, wenn ich aus meiner semi-neutralen Interviewerposition mal rausgehe und das einfach mal bewerte.
Ja, man muss aber vielleicht dazu sagen,
was würdest du sagen,
die ganze Beratung, was die Produkte angeht, machen wir noch nicht. Also da bin ich auch ganz froh, das macht mein Vater und der hat sich jahrelang eingearbeitet und kennt sich da auch gut aus. Also das macht er. Also da jetzt die einzelnen Produkte, die kennt er in- und auswendig und da werden wir wahrscheinlich auch nie hinkommen an den Punkt. Aber ja, genau, alles andere.
Ja. Ihr startet eben mit den Steps, die ihr schon machen könnt. Ne? Was würdest du sagen, wenn mit Sicherheit Menschen jetzt zuhören, die, und ich weiß das, weil ich sehr, sehr viele von diesen Gesprächen führe, die sagen, boah, irgendwie cool, irgendwie toll, ich bin in einem ganz anderen Feld tätig, ich habe aber auch irgendwie so einen semi-geheimen Herzenswunsch oder ich könnte mir mal vorstellen, irgendwas anderes zu machen oder zu gründen oder, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das kann oder, übrigens, zu 70% in meinen Gesprächen sind das Frauen, die diese Zweifel haben. Die Männer sagen, ohne einen blassen Schimmer von irgendwas zu haben, ich kann das. Ja? Obwohl die es häufig nicht mal buchstabieren können, das Thema, aber gehen einfach drauf los. Also was würdest du solchen Menschen, die jetzt an diesem, vielleicht an dieser Weggabelung stehen, was würdest du aus deinen Erfahrungen denen mitgeben wollen?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich nicht total verunsichern lässt, weil es gibt sehr, sehr viele Beratungsangebote für Gründer da draußen und es hat auch alles seine Berechtigung, aber ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man sich nicht überberaten lässt. Also dass man, also wenn man zu vielen Beratungsgründerberatungen geht, denkt man danach eher erst recht, kann ich nicht, mache ich nicht, ich lasse es lieber, es ist viel zu kompliziert und Abmahnungen und was man nicht alles beachten muss. Also man, natürlich muss man sich schon informieren, aber man muss auch versuchen, Entscheidungen zu treffen und Dinge auszuklammern. Also man macht als Unternehmer immer Fehler, also man kommt da nicht drum rum, Dinge falsch zu machen, aber man darf sich davon nicht dann abhalten lassen, das überhaupt zu starten. Also ja, ich glaube, das würde ich versuchen mitzugeben. Aber auch wichtig ist, dass man die richtigen Teamkolleginnen und Kollegen findet, wo man das Gefühl hat, da, also es muss nicht unbedingt von der Aufgabenteilung her, glaube ich, alles geregelt sein, sondern einfach, dass man ehrlich miteinander reden kann und man sich gemeinsam unterstützt, auch zu wachsen. Also Genau, dass man sich gegenseitig fördert und nicht versucht, irgendwie sich zu unterdrücken oder gegenseitig Konkurrent zu sein. Ja, also da, genau. Such dir gute Leute, mit denen du zusammenarbeiten willst, aber lass dich auch nicht total verunsichern von zu viel Beratung.
Und ich glaube, wenn ich das noch ergänzen darf, das Gleiche gilt sowohl, wenn du selbst etwas gründen willst, als auch wenn du den Mut fassen möchtest, in einer Organisation etwas für dich Neues zu tun. Mhm. Liebe Ulrike Heringer, vielen, vielen Dank für dieses inspirierende und auch sehr, sehr praktische Gespräch. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür und wünsche dir und euch alles Gute mit Zimmer und auch mit Rafu. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Das war der Sterne und Planeten Podcast mit Ulrike Heringer von Zimmer Fahrradtaschen. Ich hoffe, dass diese sehr plastische Gründungsgeschichte dir Mut gibt, auch selbst den nächsten Schritt zu gehen oder einfach mehr dir selbst zu vertrauen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, die Sterne sind mit Coaching oder unseren auf dich zugeschnittenen Programmen für dich da. Mehr Inspiration gibt es wie immer auf allen Podcast-Kanälen unter Sterne und Planeten. Mit planetaren Grüßen, dein Sascha.